Unser jüngster Sohn hatte im Kindergarten jemanden geschlagen, weil der ihm das Spielzeug nicht hatte geben wollen. Und dann fand ein Elternabend statt, der uns gewidmet war.
Traumvorstellung also, für alle Eltern.
Wunderbar. Und dann saßen wir da und der Vorsitzende der Elternvereinigung hat gesagt, bei euch stimmt doch was ganz grundsätzlich in der Familie nicht. Und ich verließ dann den Raum wütend und unter einigen Beleidigungen. Und ich habe immer gewusst, das ist eigentlich eine Geschichte, die man schreiben kann. Aber immer, wenn ich das schreiben wollte, wurde eine galle, bittere Geschichte daraus. Erst nach einem halben Jahr konnte ich tatsächlich eine ziemlich lustige Geschichte darüber schreiben, die heute noch an den schwarzen Brettern mancher Kindergärten hängen, weil ich eben diese Distanz dann hatte. Also ich rede von Abstand zum Geschehen und zu sich selbst auch.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Es ist damals etwas Seltsames passiert. Ich ging morgens die 4 Treppen in mein Büro hinauf, wo ich einen Artikel beginnen wollte, nahm also die 1. Treppe, bog ein in die Kurve zur 2. Da fiel mir plötzlich auf, dass mir etwas nicht mehr einfiel. Worum es in diesem Artikel gehen sollte nämlich. Das ist ja Wahnsinn, dachte ich, was ist mit mir los? Schlaganfall, spontan Demenz oder also Alzheimer? Ich murmelte meinen Namen vor mich hin, mein Geburtsdatum, die Lieblingsspeise meines Vaters, den Kilometerstand meines Autos, den Tabellenstand meines Fußballvereins, alles da. Nur nein. Ein alter Freund und Kollege hatte einige Wochen zuvor angerufen mit sehr vertrauter Stimme, in der ich sofort das Freundliche und das Bittende erkannte, das gut Vorbereitete und das Anregende, weiterhin das Nervöse, aber auch das subtil Drängende und deshalb schwer Abzulehnende dessen, der mich gleich nach einem längeren, von mir noch zu verfassenden Text fragen würde, also ob ich den schreiben könne. Wahrscheinlich hätte ich wieder keine Zeit, sagte der Freund, der für eine sehr gute Zeitschrift arbeitet. Vermutlich würde ich es nicht machen. Er kenne mich lange und gut genug, um zu wissen, dass was in mir jetzt vorgehe, die Angst, mir zusätzliche, kaum zu schaffende Arbeit aufzuhalsen, die Furcht, dem Thema nicht gewachsen zu sein, meine Unfähigkeit, Nein zu sagen, mit der er natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen kalkuliere, als Redakteur, aber nicht als Freund. Jedenfalls, das Thema wolle er mir doch kurz erläutern. Das tat er. Und ich hatte zugesagt, schnell und aus einem plötzlichen Gefühl heraus, jenem nämlich, dass dieses Thema mehr mit mir zu tun hatte, als mir im Moment klar war und dass ich mich damit unbedingt beschäftigen sollte. Es war ein Begriff, dachte ich, weiter die Treppe emporsteigend, ein bestimmtes Wort. Aber da, wo sich dieses Wort in meinem Bewusstsein befinden sollte, war einfach ein Loch. Und je länger und angestrengter ich versuchte, dieses Loch zu füllen, je mehr an Anstrengung und Energie ich hineinschaufelte, desto größer wurde es. Es nahm kraterhafte Ausmaße an und in mir machte sich die Angst breit, nicht nur dieses Wort sei im Krater verschwunden, sondern nach und nach könnte mein ganzes Leben in diesen Schlund rutschen. Ich nahm die 3. Treppe und die 4., schloss mein Büro auf, ging zum Schreibtisch, klappte mein großes Notizbuch auf, in dem ich während der vergangenen Tage meine Gedanken zu dem Thema, das mir nicht mehr einfiel, notiert hatte. Da lachte mir mein Begriff entgegen, das Wort. Und wie schön es war, Heiterkeit.
Axel Hacke, ganz herzlichen Dank. Das war dein neues Buch über die Heiterkeit. Den Rest muss ich nochmal nachlesen, weil es so lang ist, in schwierigen Zeiten. Und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Ganz oben in den Bestsellerlisten, lieber Axel. Wir müssen ganz schnell einen Transparenzhinweis machen. Wir kennen uns schon ganz lange, weil nämlich dein Bruder Detlef unser Trauzeug ist. Deswegen warst du immer irgendwie dabei. Und kaum hattest du die Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung verlassen, bin ich als junger Praktikant zusammen mit Detlef da angehört. Lang, lang ist's her.
Waren schöne Zeiten, aber.
Waren schöne Zeiten, ja. Heiterkeit, das war das Wort, was du suchtest. Warum ist das in dem Krater verschwunden?
Ja, weil ich eben damals einen solchen Stress hatte, so unter Druck stand. Das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich, das ist ja nicht erfunden, was ich da geschrieben habe, sondern ich hatte das wirklich vergessen. Ich hatte es vergessen und ich musste mir es in Erinnerung rufen. Das hat mich natürlich auch in Panik versetzt. Und ich bin dann auch erstmal spazieren gegangen, eine Runde, und zwar auf dem Friedhof, auf dem alten südlichen Friedhof, der bei uns um die Ecke ist. Und da habe ich mir die ganzen Gräber da angeschaut. Das ist immer so, es tröstet mich immer so, der Spaziergang, und beruhigt mich. Und da stand ich dann vor dem Grabmal eines bayerischen Generals, der hieß tatsächlich Angstwurm.
Angstwurm, ja, das kann man sich, Angstwurm. Das Glück des Reporters.
Das ist einfach unfassbar, und jetzt wissen wir auch, warum Bayern keine Weltmacht geworden ist. und das hat mich sehr beruhigt und getröstet, und danach konnte ich dann anfangen mit der Arbeit wirklich, ja.
Wenn ich jetzt in die Psychologie gucke, dann gibt es in der positiven Psychologie die Stärke Humor, und ich habe mich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Humor und Heiterkeit?
Weniger als man denkt vielleicht, aber Heiterkeit ist natürlich eine Lebenshaltung. Humor ist vielleicht eher, weiß ich nicht, sowas wie ein Werkzeug, mit dem man da arbeiten kann. Aber Heiterkeit ist, und das ist ja das, was in dem Buch herausgearbeitet wird, ist eben nicht Witze erzählen, ist nicht lustig sein, ist nicht Alkohol trinken, ist nicht schunkeln, sondern es ist eine grundsätzliche Haltung dem Leben und damit auch dem Tod gegenüber. Und das ist das, was ich versuche da zu erklären in diesem Büchlein, dass es um weit mehr geht als um das, was wir so ganz spontan mit dem Begriff verbinden.
So gut drauf sein.
Genau.
Späßchen haben.
Witze erzählen.
Ja. Das ist es eben nicht, ja. Weil ja dieses gut drauf sein und das Witze erzählen kann ja tatsächlich sogar das Gegenteil von Humor und Heiterkeit sein, weil es sozusagen irgendwie auch anlasslos ist. Also das kann man ja jederzeit, einen guten Witz kann man jederzeit aus der Tasche kramen. Ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Hm. Aber es gibt Witzerzähler, die total humorlos reagieren können, wenn man nach dem 10. Witz nicht mehr lacht. weil sie sich dann, ja, da kommen sie selber unter Druck, ja, weil sie wollen ja eine Stimmung erzeugen mit dem Witz, und wenn das nicht mehr klappt, dann werden die sehr ernst plötzlich.
Ich habe darüber nachgedacht, wo ich mal richtig heiter war, eine ganze Weile vielleicht sogar, ne? Nicht so nur so kurz. Und was mir eingefallen ist, wir hatten mal eine Atlantiküberquerung in einem Segelboot bei Sturmböen von 11, wie nennt man das?
Man nennt es Orkan.
Orkan, genau. Und während meine Familie unter Deck war, habe ich halt immer noch Tee serviert, weil jemand eben am Steuerstand da angebunden war und nun irgendwie das Steuer halten musste.
Man muss kurz der Vollständigkeit halber sagen, die halbe Crew lag kotzend unter Deck,
ja.
Inklusive der Kapitän.
Kotzt und man nicht ins Meer?
Wenn du nicht gar nicht mehr weißt, wo das Meer ist, ach, weil es so irgendwie alles
der
so...
Wind kommt.
Und der Wind ist auch meistens gegen dich. Also es war schon ein bisschen heikel.
Ja.
Wieso warst du da heiter? Die Geschichte kenne ich nicht.
Nein, ich habe tatsächlich dieses Gefühl noch im Kopf. Ich habe die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn gesungen und habe gelacht. Also was ja eigentlich gar nicht angemessen war, weil wir da wirklich so kurz vor knapp waren. Wir sind nachher auch, als wir in Frankreich dann im Hafen, sind wir in den Hafen gezogen worden.
Von so einem Kriegsschiff,
so einem,
ne?
Kriegsschiff, ja, in Brest. So. Also das war alles weitaus, durchaus gefährlich. Aber ich weiß, dass ich unbeschwert war. Ich war unglaublich unbeschwert und mir gar nicht so mehr der bewusst. Und ich habe mich gefragt, ist das Heiterkeit eigentlich in dem Moment, wo du der Gefahr so tief ins Auge guckst, dass du dann...
Also, weiß ich, also, ja, hattest du keine Angst? Also hattest du nicht Angst?
Nein, ich hatte keine Angst. Das war ja das. Ich habe mir das nachher erklärt, weil ich stamme tatsächlich aus einer Fischerfamilie. Also vielleicht hat es damit zu tun. Aber ich hatte in dem Moment keine Angst, nee.
Und das war Heiterkeit, was du empfunden hast?
Ja, ich war fröhlich. Also
Leichtigkeit.
Ja, leicht fröhlich war ich. Also so, deswegen habe ich mich gefragt, wann zeigt sich Heiterkeit?
Oder war das Heiterkeit überhaupt?
Oder war das überhaupt dann?
Ich weiß es nicht, aber ich meine, wenn man so mit so einer existenziellen Herausforderung konfrontiert ist und wenn das Leben wirklich ernst wird, dann zeigt sich ja ein bisschen, was in einem steckt, würde ich sagen. Und wenn man dann so reagieren kann, das finde ich ja jetzt, also ich glaube ich nicht, dass ich so reagieren würde.
Ich war dabei, ich auch nicht.
Aber natürlich ist das ja die Herausforderung. Die Herausforderung ist ja, wie gehe ich mit dem Ernst des Lebens um? Was mache ich damit? Ja, und das ist natürlich schön, wenn sich das so von selber einstellt. Vielleicht ist es aber auch eine Entscheidung. Ja, also ich glaube, dass
vielleicht ist es auch eine Übersprungshandlung.
Ja, also du bist die Psychologin.
Deswegen aber, sagt sie immer vielleicht.
Also ich finde es einen ganz guten Hinweis darauf, dass wir hier irgendwie es mit dem wirklichen Ernst des Lebens zu tun haben, dass wir nicht über Spaßgesellschaft oder so reden, sondern dass wir konfrontiert sind mit dem großen Problem unseres Lebens und dass wir uns denen gegenüber ja irgendwie verhalten müssen. Mhm. Das gilt ja für uns alle. Wir müssen uns der Tatsache, dass wir, wenn ich mal gleich richtig in die Vollen gehe, dass wir irgendwann sterben müssen, dann müssen wir uns dieser Tatsache gegenüber verhalten. Und das tut jeder Mensch. Jeder Mensch tut das. Entweder verdrängt es, kenne ich sehr viele, die so tun, als ob das Problem für sie nicht existiert oder irgendwann in weiter Ferne mal existiert. Man kann es aber auch so machen, dass es jeden Tag irgendwie da ist und, mhm. und dass man damit einfach auch spielt und sich überlegt, was bedeutet es eigentlich für mich und wie entschließe ich mich, dem gegenüber zu stehen?
Ja. Es ist ja letztendlich, glaube ich, eine Haltung, ne? Eine Haltung zum Leben. Und du kannst, das ist immer die Frage, wie gucke ich auf das Leben? Also sehe ich alles problematisch und ist alles irgendwie düster und gruselig? Oder gibt es auch irgendwas, was vielleicht wieder so ein
und ich glaube, was man auch erstmal sehen muss, ist wie eng die Dinge zusammenhängen. Also wie eng das, was wir jetzt mal Heiterkeit zu nennen beschlossen haben, wie eng das zusammenhängt mit der Tragik des Lebens. Mhm. Also ich sage mal ein Beispiel: wir haben kürzlich ja den 100. Geburtstag von Loriot gehabt, wir haben ihn gefeiert.
Du auf einer ganzen Seite, ja, in der Süddeutschen.
Genau. Also da sind wir ja direkt bei dem, was Heiterkeit und Humor, also jetzt mal zusammengenommen sind, nämlich das Lachen über die Menschen, über uns selbst, über das Leben. Und wenn man die Figuren von Loriot jetzt anschaut und man subtrahiert mal alles Komische daran, man zieht das mal alles ab, dann sieht man ja furchtbar traurige Menschen. Oh, ja. Man sieht ja Menschen, die mit nichts mehr klarkommen. Man sieht Leute, die sich nicht mal mehr über ein Frühstücksei unterhalten können, ohne an Mord zu denken. Ja? Man sieht diesen Sketch mit dem Mann, dem alten Mann, der auf der Straße um Feuer gebeten wird und 10 Minuten seine gesamte Kleidung absucht nach Feuer, obwohl er selber weiß, dass er keins hat, aber diese 10 Minuten nutzt, um über sein Leben zu reden, weil er offensichtlich sonst niemanden hat, mit dem er. Und das ist wahnsinnig komisch. Also wir lachen ja dabei nicht nur über die Leute, sondern wir lachen über uns selbst, weil wir uns selbst in diesen Leuten wiedererkennen. Und da sehen wir eben, dass die Grundlage für diese Stimmung, die Loriot da erzeugt in uns, eben die Tragik ist. Mhm. Die Tragik des Lebens, aber dieser Tragik, die einfach einen Schritt zurückgetreten und daran das Komische zu sehen und uns auch beizubringen, dass wir das selber sehen. Mhm. Das finde ich das Großartige daran.
Ich fand so erstaunlich, also ich habe mich total gefreut über dieses Buch, also auch diesen Titel Heiterkeit. Ich dachte, ja, Halleluja, endlich mal jemand, der wieder so ein bisschen positiver in die Welt strahlt, oder ne?
Moment.
Und dann, ja. Und dann habe ich gedacht, aber ist doch eigentlich, wieso sucht Axel jetzt die Heiterkeit, seine Texte sind doch eigentlich immer heiter.
Ja, das ist eben die Grundfrage des Buches. Das habe ich mich gefragt. Ja, warum schreibe ich Texte, die sehr viele Leute als heiter empfinden? Warum schreiben mir die Leute auch, dass sie bringen so eine Heiterkeit in unser Leben? Das finden wir so toll. Und warum bin ich aber selbst in meinem Alltag eben oft gerade kein heiterer Mensch? Warum reagiere ich auf viele Dinge so wie andere Menschen eben auch, nämlich ausgesprochen unheiter und wütend und aufgeregt und sowas? Warum kann ich, wenn ich schreibe, zu diesem Zustand finden und warum kann ich das im alltäglichen Leben nicht, sehr oft nicht. Jedenfalls, warum muss ich mir das irgendwie auch erstmal beibringen? Das ist eigentlich die Grundfrage dieses Buches. Wie funktioniert dieser Mechanismus? Mhm. Und wenn man dem nachgeht, dann entdeckt man natürlich, dass es was mit Distanz zu tun hat. Das Schreiben ermöglicht einem, eine Distanz einzunehmen. Man muss einen Schritt zurücktreten, um überhaupt über irgendwas schreiben zu können. Also ich habe dieses Beispiel zitiert von so einem Elternabend, wo wir, also unser jüngster Sohn hatte im Kindergarten jemanden geschlagen, weil der ihm das Spielzeug nicht hatte geben wollen. Eine alltägliche Situation, mit der jeder Kindergärtner normalerweise auch fertig wird. Und wir wurden also zu einer Sitzung vorgeladen, in dem uns ein Vortrag über Friedenserziehung gehalten wurde. Und dann fand ein Elternabend statt, der uns gewidmet war.
Und Traumvorstellung für alle Eltern.
Wunderbar. Und dann saßen wir da und der Vorsitzende der Elternvereinigung, die den Kindergarten trug, hat gesagt, bei euch stimmt doch was ganz grundsätzlich in der Familie nicht. Umgang mit Gewalt bei euch in der Familie ist doch was nicht richtig. Und ich verließ dann den Raum wütend und unter einigen auch durchaus Beleidigungen, sagen wir mal so.
Justiziablen Verwünschungen.
Dinge wurden da gesagt. Und
warum wäre ich da so gern dabei gewesen? Ja, klingt heiter.
Tendenziell heiter. Und ich habe immer gewusst, das ist eigentlich eine Geschichte, die man schreiben kann. Aber immer, wenn ich das schreiben wollte, wurde eine galle, bittere Geschichte daraus. Erst nach einem halben Jahr konnte ich tatsächlich eine ziemlich lustige Geschichte darüber schreiben, die heute noch an den schwarzen Brettern mancher Kindergärten hängt, weil ich eben diese Distanz dann hatte. Und das ist das, also ich rede von Abstand zum Geschehen und zu sich selbst auch. Und was ganz schön wäre, wenn man nicht immer ein halbes Jahr brauchen würde, sondern wenn es vielleicht auch mal in 10 Sekunden ginge.
Du willst irgendwas sagen, Schatz, ne?
Die Frage lautet, ist Heiterkeit ein Zustand, den man irgendwie herbeiführen kann oder ist das eine Grundsatzhaltung? Ich musste bei deinem Buch, als ich anfing zu lesen, komischerweise relativ bald an Roberto Benigni, Das Leben ist schön, denken. Dieser Film, wo er einem kleinen Jungen erklärt, also der Schauspieler, dass das KZ, in dem sie gerade sind, also der Junge und ist es sein Vater? Ich glaube, ja. Sein Vater, ne? Wo er dem erklärt, das ist alles nur ein Spiel und das geht jetzt bald vorbei, so ein bisschen so Squid Game in Schwarz-Weiß. Und ich stellte mir die Frage, zum Beispiel die Geiseln, die jetzt noch in den Tunneln der Hamas gefangen gehalten werden von der Hamas. Können die in dieser Situation heiter sein? Ist das möglich in existenziellen Situationen?
Das weiß ich nicht. Also es ist zu schwer, sich vielleicht in diese Situation reinzuversetzen. Wir wissen ja gar nicht, was da ist, aber wir wissen natürlich, dass tatsächlich Mütter, die mit ihren Kindern zusammen in die Gaskammern der Nazis gehen mussten, tatsächlich geschafft haben, auch ihren Kindern in dieser Situation vorzumachen, dass es sich um ein Spiel handelt oder dass es jedenfalls keine ernste Situation ist. Und das ist dieses Bemühen natürlich. Mhm.
Aber hat man das im Blut oder kann man das lernen?
Das gibt sicher Menschen, die das einfach vom Naturell her haben. Mhm. Das ist ja das, was ich beneide.
Ja, ja, das steht ja auch in deinem Buch. Ne? Ich wäre so gerne ein heiterer Mensch oder irgendwas steht.
Genau.
Ja.
Aber man muss sich klar machen, dass ich das nun zum Beispiel mal nicht bin. Also dieses Talent, jeder Mensch hat seine Talente, das ist mir nicht gegeben. Also ich kann das nicht. Und ich sollte vielleicht auch nicht unbedingt den Anspruch haben, ich muss ein heiterer Mensch sein oder so. Das wäre nicht richtig. Also da würde man sich ja wieder unter Druck setzen und würde so eine Art Leistungsversprechen abgeben. Ich muss heiter sein. Darum geht es nicht. Es geht darum zu zeigen, dass es eine Möglichkeit ist, dass es immer eine Möglichkeit ist, ein Weg, den man gehen könnte, wenn man beschließen würde, ihn zu gehen. Und wenn man das ernst nehmen würde, wenn man die Heiterkeit ernst nehmen würde und sagen würde, das will ich eigentlich so haben in meinem Leben, dann ist es tatsächlich ein gangbarer Weg vielleicht. Aber wir sollten nicht so tun, als ob hier in diesem Buch so die 10 Schritte zur Heiterkeit und das ist es nicht. Ja. Es ist nicht eine Tablette einnehmen. Es ist nicht dieses ewige Versprechen unserer Gesellschaft, du kannst glücklich sein, wenn du es nur willst. Oder das ist ja dieses Glücksversprechen macht ja die meisten Menschen ausgesprochen unglücklich.
Ja, klar.
Das ist auch echt anstrengend.
Die werden unglücklich dadurch.
Ja, die Psychologen sagen, es ist ein kognitiver und emotionaler Stil, also ein Verarbeitungsstil. Und der hängt natürlich auch zusammen, klar, die Persönlichkeit spielt auch eine Rolle, aber der hängt natürlich auch damit zusammen, was ich für Erfahrungen mache. Ja, und dann natürlich immer, wie gucke ich auf eine Situation. Und das kann ich natürlich schon beeinflussen, ob ich die Situation als negativ und...
Aber kann ich jetzt zum Beispiel meine Kinder zur Heiterkeit erziehen?
Also ich weiß nicht, ob Erziehen möglich ist, aber du kannst es ihnen natürlich vorleben. Hm. Also du bist ja auch ein Role Model und insofern hast du ja auch was, also selbst, du kannst ihm nicht verordnen, so jetzt sei mal hier ein bisschen lustiger oder sowas, ja, oder heiterer. Aber du könntest es ihnen vorleben. Und dann, und indem du zum Beispiel, was weiß ich, in schwierigen Situationen eine andere Art der Reaktion hast.
Ich habe nicht Erziehung sowieso immer vorleben. Also für mich ist das das entscheidende Punkt in der Erziehung.
Ja. Aber ich denke an diesen, es gibt ja diesen schönen Film, der Pogue-Sänger ist. Kommt gerade auf den Namen wieder.
Shane McGowan von den Pogues.
Von den Pogues ist ja gerade gestorben. Und es gibt einen Film gerade bei Arte und der war ja bis am Ende, der war sein Leben lang so süchtig.
Also nach allem.
Nach allem, auch irgendwann Heroin. Aber da ist er dann Gott sei Dank durch Sinéad O'Connor wieder von weggekommen, was ich auch sehr interessant fand, wusste ich nicht. Auf jeden Fall sitzt er in diesem Film in seinem Rollstuhl.
Gerade 60,
kann sich nicht mehr großartig bewegen, hat aber immer noch seinen scharfen Verstand. Und wenn er gefragt wird, sagt er, mir geht's gut, mein Leben ist toll. Also das, was man ja gar nicht erwarten würde. Man würde ja denken, der ist völlig gescheitert, zerrüttet, kaputt mit diesem kaputten Körper. Aber er strahlt genau das Gegenteil aus. Und das meine ich, es ist immer du kannst dich immer entscheiden, ob du reingehen willst in dieses fürchterliche Problem mit meinem kaputten Körper und alles ist krank oder ob du sagst, hey, aber ich lebe ja noch und ich habe tolle Leute um mich rum und ich mache was noch aus dem, was ich machen kann.
Ja, wenn er das tatsächlich so empfindet, ist es großartig, wenn es keine Behauptung ist.
Ja, inklusive Humor, ne? Er hat ja auch immer so ein ganz...
Man versteht ihn nicht mehr ganz richtig, aber ich habe ein Problem als ein guter deutscher Viertelintellektueller, also was man als Journalist so ist. Ja. Habe ich relativ früh gelernt, dass Heiterkeit dicht an der Unseriösität dran ist.
Ja,
also
so leicht, ne?
So leicht. Also bei der Süddeutschen im Sportteil, da zählte die Heiterkeit noch was. Ich weiß noch, du und Ludger Schulze und noch so ein paar andere Vögel, ihr wart einfach zuständig dafür, den Sport genauso zu nehmen. Ihr habt ihn so ernst genommen, dass ihr euch darüber auch lustig machen konntet. Fand ich großartig. Und dann kam ich vom leichten, lockeren München ins etwas gesetztere Hamburg zum Spiegel. Und da war Heiterkeit überhaupt nicht als Haltung gefragt. Da war Spott, Ironie. Gehässigkeit, Ironie, Sarkasmus, das ganze Programm. Aber Heiterkeit, das war einfach nicht anspruchsvoll genug. Also das Image der Heiterkeit ist nicht gut.
Das ist der Grund, warum ich nie zum Spiegel gegangen bin.
Ja, das ist eine sehr weise Entscheidung. Aber es ist wirklich wahr, da wurde dir die Heiterkeit aberzogen. Aber
warum wird in Deutschland tatsächlich die Leichtigkeit, von der wir reden, immer so als unseriös betrachtet?
Das macht man im Urlaub.
Warum ist das so?
Bei den Italienern. Da kann man das mal so.
Ich weiß es nicht, aber hat das etwas Religiöses? Also ist Gegenthese. Da vielleicht die, also wenn ich jetzt an den protestantischen Arbeitsethos ja, denke,
der ist extrem unheiter. Ja,
dann ist da alles andere als Heiterkeit drin.
Das also ist, da ist natürlich was dran, weil der Katholizismus natürlich im Zweifel eher heiter ist.
Eher sinnlich auch.
Eher ne? auch eine sinnliche Religion ist. In Süddeutschland ist das ist ja nun mal katholisch. Ich bin nicht katholisch. Ich bin ja Norddeutscher und kenne deswegen den Protestantismus rauf und runter und kenne diesen Ernst, der darin steckt, in diesen Glauben an das Wort und an daran, dass der Mensch gut sein kann, was der Katholik ja so nicht glaubt.
Und dass er auch über das Arbeiten sich definiert, ne? Also dass Arbeit eigentlich das hohe Ziel oder ja. ne?
Und das ist mir sehr fremd geworden im Laufe der 50 Jahre, die ich nun in Süddeutschland und in Italien lebe, ist mir tatsächlich fremd geworden. Ich bin darüber kein Katholik geworden. Das muss man ja auch nicht. Aber der Katholik kann ja nun mal im Bewusstsein seiner Sünden leben und kann die auch im Prinzip loswerden, indem er zur Beichte geht. Eine Möglichkeit, die dem evangelischen verwehrt ist.
Absoluter Wettbewerbsvorteil.
Ja.
Ja, da haben sich echt was bei gedacht. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, wo in Deutschland würde man sowas wie Heiterkeit, wenn man es verorten würde,
ja,
dann fällt
Frage.
Mir komischerweise Köln ein, ja. dieses so Hettner immer Jod hier gange. Egal, ob ich das jetzt gut als Westfale, ich bin so ähnlich wie du, so Niedersachsen, Westfale, wir haben die Heiterkeit nicht erfunden. Und Bayern fällt mir auch ein, dieses Jumei, so auch dieses, ach komm.
Ja, so eine gewisse Wurstigkeit dem Leben gegenüber. Es gibt
das
ja,
sind schon katholische Gegenden, in denen die Heiterkeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, eher zu Hause ist, ne?
Sag ich.
Ja.
Das ist so, also ich bin ja von Braunschweig, meiner Heimatstadt aus, nach München gekommen und ich hatte tatsächlich erst große Schwierigkeiten damit zu sehen, wie leicht viele Leute an vielen Stellen das Leben nahmen. Also ich kam zur Süddeutschen und wollte was erreichen und wollte arbeiten und dachte, das ist jetzt auch mit 24 Stunden Arbeit verbunden und habe dann mit großem Erstaunen gesehen, wie lustig die das Leben auch irgendwie nahmen und dass jemand wie der berühmte Reporter Herbert Riehl-Heise zum Schreiben ins Café ging und sich da unter die Leute setzte und da mit der Hand seinen Text hinschrieb, ja, und oder dass wir hatten in der Sportredaktion, vielleicht erinnerst du dich noch, Hajo, den Wolfgang Weingärtner, der am Sonntag, dem Hauptkampftag der Sportredaktion, mittags, während wir alle anfingen, uns warm zu laufen und auf Höchsttemperatur zu bringen, sagte der plötzlich, er geht jetzt ein Suppball essen. Und zwar bei seiner Mutter. Und der ging dann, der verließ die Redaktion und kehrte erst nach 2 Stunden frühestens wieder zurück, fröhlich und ruhig und gesättigt. Und vielleicht auch ein halbes Bier getrunken zum Mittagessen. Und dann ging der an die Arbeit. War keineswegs ein schlechter Journalist. Und das habe ich mit großem Erstaunen gesehen. Und das fand ich auch irgendwie ganz, ganz toll. Aber ich musste es auch erst mal lernen. Ich weiß nicht, ob ich es bis heute überhaupt gelernt habe.
Ich habe neulich gelernt, das fand ich großartig. Also es gibt ja einerseits Lach-Yoga und es gibt aber inzwischen auch ein Lachtelefon in Deutschland.
Nein.
Da kannst du anrufen und dann hast du ein Gegenüber, das gerne, also das lacht und dich mit ansteckt.
Mhm.
Und ich habe also einen kleinen Fernsehbeitrag dazu gesehen. Und die Frau, die dort angerufen hatte, sagte dann hinterher, ja, wenn es so ganz traurig ist oder sie mal wieder so ganz düstere Gedanken hat, ruft sie da immer an, weil es ihr hinterher einfach besser geht, wenn sie lacht. Und gleichzeitig ist, wenn wir es nicht Heiterkeit, aber Humor nehmen, ist es klar, dass das gesundheitlich auf jeden Fall positiver ist und also förderlicher für die Gesundheit. Deswegen würde ich gerne wissen, Axel, was hast du jetzt gelernt für dich da in deiner Recherche? Also gibt es irgendwas, was du jetzt öfter mal machst, um heiterer zu sein?
Rufst du beim Lachtelefon an?
Es heißt ja, Lachen ist gesund. Das ist möglicherweise nicht falsch, aber ist nicht Weinen in manchen Situationen auch sehr gesund? Also da würde ich schon mal das erste Fragezeichen machen. Das andere ist, das Lachen ja ein sehr, das kann man ja mal ein bisschen genauer anschauen. Lachen ist vielleicht für den, der lacht, gesund. Aber Lachen ist ja oft mit einem Gegenüber verbunden, über den man lacht, der zum Beispiel vielleicht ausgelacht wird. Für den ist es möglicherweise nicht gesund. Also ist das Lachen schon mal etwas, was man relativ differenziert vielleicht betrachten sollte. Jeder von uns ist schon mal ausgelacht worden und weiß, dass das nicht besonders schön ist. Und meine Behauptung ist, dass es, wenn wir über Heiterkeit reden, gar nicht so sehr um das Lachen geht. Das führt in die Irre. Das ist zwar der Begriff, den wir zuallererst damit verbinden, aber es ist nicht das Zentrale. Es geht eigentlich vielmehr um ein Lächeln. Und es geht natürlich, wenn wir vom Lachen reden, sicher auch um das Geheimnis guten Humors, nämlich um das Lachen über sich selbst. Und dann, also ich glaube, dass nur der Humor besitzt, der über sich selbst lachen kann. Was sicherlich zum Beispiel Wladimir Putin in seinem ganzen Leben noch nie getan hat, über sich selbst zu lachen.
Absurder, nee, dann hätte er sich selber in den Knast stecken müssen.
Ja, also das ist nicht der Punkt. Aber Lächeln ist was ganz anderes. Und da geht es tatsächlich um so eine etwas leises. Lächeln ist ja immer leise. Es ist ja kein Laut damit eigentlich verbunden. Aber es hat auch was sehr Verbindendes mit anderen Menschen. Wenn man jemanden anlächelt, wird der andere sich schwer tun, nicht auch irgendwann mal zu lächeln. Also es verbindet auf eine leise Weise Menschen miteinander und es ist so eine ruhige Stimmung auch dann vielleicht dem Leben gegenüber. Mhm. Über die Dinge einfach mal zu lächeln, nicht grimmig zu sein. Also das lohnt irgendwie, sich näher mal zu untersuchen, was ich im Buch ja auch mache.
Genau, und das ist in der Psychologie ja auch ein Thema und ein Forschungsthema. Mhm. Und dieses Lächeln, also dieser Gesichtsausdruck, der ja bedeutet, du hast bestimmte Muskeln, spannst du an, führt gleichzeitig dazu, weil wir ja nicht nur ein Gehirn sind, sondern ein ganzer Mensch mit Körper, dazu, dass auch dein Hormonsystem und deine positiven, also Dopamin und so weiter, ausgeschüttet wird. Das heißt, du hast tatsächlich einen Effekt damit. Deswegen macht es ganz, ganz viel Sinn, wenn man zumindest, auch wenn es am Anfang fake it until you make it, also einfach lächelnd durch die Gegend geht, eben einerseits durch diese Resonanz, die da kommt und diese Verbindung, die da hergestellt wird und gleichzeitig aber auch der Körper reagiert halt auch.
Hier kommt ein Beauty-Tipp. Lächeln, nein, ohne Quatsch, habe ich gelesen, Lächeln braucht viel mehr Muskeln im Gesicht, also trainiert viel mehr Muskeln als grimmig gucken. Ja. Das heißt, Lächeln ist quasi so eine Art Workout fürs Gesicht. Ja, aber es macht schöner, jünger, so Fitnessstudio lächeln.
Weniger Muskeln.
Ja, aber ja. Führe es nicht zu sehr auf diese Ebene, weil es dann schon wieder so ein Anspruch
ist. Ich wollte es nur so als
ja, aber es ist, was ich daran interessant finde, ist, dass Lächeln tatsächlich etwas ist, was nach innen und nach außen wirkt. Also es ist eben vollkommen richtig, was du sagst, dass das Lächeln nach innen wirkt. Also sich morgens vor den Spiegel zu stellen und sich selbst mal eine Minute anzulächeln, hat seine Wirkung auch nach innen. Und ja, das klingt jetzt tatsächlich wie so ein lila Laune-Tipp irgendwie, aber da kann man ja auch schon wieder einfach mal drüber lächeln und so. Aber es ist gleichzeitig eben etwas, was man in die Welt hinausgibt. Ja, also man wird wenn man Menschen grundsätzlich vielleicht erstmal lächelnd begegnet, wird man feststellen, dass sie auch anders auf einen reagieren. Und das ist vielleicht was, was man lernen kann auch dabei, dass man sozusagen etwas, was man haben will vom Leben, muss man auch erstmal geben. Mhm. Man muss es vielleicht der Welt auch erstmal geben. Und was viele Menschen vielleicht nicht ganz richtig machen, ist, dass sie vom Leben immer sowas verlangen, ja, dass man sagt, oder von den anderen Menschen etwas verlangen. Viele Menschen treten heute der Welt mit so einer Anspruchshaltung gegenüber. Ja. Ich habe doch was, die Welt schuldet mir doch etwas. Mhm. Sie muss mir doch was geben, sie muss mir doch ein gutes Leben ermöglichen und so. Und das ist eigentlich nicht richtig. Oder sich, dass sie fragen, wo ist der Sinn im Leben? Wo ist der Sinn? Ja, der Sinn des Lebens ist das, was ich dem Leben gebe. Also das, was ich beschließe, dass der Sinn meines Lebens sein soll, das ist der Sinn des Lebens. Und da sind wir an so einem Schlüsselpunkt, finde ich. Ja, dass man aufhören sollte, mit dem Leben so mit so einer Anspruchshaltung gegenüber. Das Leben schuldet uns nichts. Das ist ein Irrtum. Ja. Gar nichts.
Ja. Der indische Philosoph Krishnamurti hat gesagt, der Sinn des Lebens ist zu leben.
Ja.
Und da ist die Frage, was ist denn Leben eigentlich? Und ist Leben wirklich diese Opferhaltung so von wegen, der Staat muss aber oder die müssen aber oder die oder die?
So diese Kundenmentalität.
Diese Kunden,
ne?
Genau. Dienstleister. Oder ist der Sinn des Lebens nicht vielmehr zu sagen, ich gestalte mein Leben selbst? Das heißt, ich habe es auch selber in der Hand, wie ich in den Wald reinrufe sozusagen.
Genau. Und das finde ich eine sehr richtige Erkenntnis und die kurioserweise verschwindet die aber immer mehr bei uns, ja. Immer mehr Menschen haben so das Gefühl, ja, also am Ende des Lebens gebe ich wie im Internet heute 4, 3, 4, 5 Sterne und bewerte das Ganze, aber da hat keiner was davon.
Heiterkeitsindex.
Genau.
Die Heiterkeit, ich habe mir überlegt, wo kommt die so vor im Sprachgebrauch? Ich denke immer an so Kudamm-Komödien, so eine heitere Verwechslungskomödie oder sowas. Dann fiel mir ein, im Bundestag gibt es manchmal auch so das Protokoll verzeichnet Heiterkeit, wo man sich denkt, wow, die sollte man mal zusammenschneiden, die Momente. Das würde der Politik generell sehr aufhelfen, imagemäßig. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wer steht eigentlich für Heiterkeit, so gerade so aktuell in unserer Gesellschaft? Also mir fallen ganz viele Miesepeter ein, sehr viel, oder sagen wir mal so angestrengte Menschen, ernste Menschen. Also Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz. Ich wüsste nicht, wer ist von den dreien der heiterste, Axel?
Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz.
Ja, von der Diversity-Ampel.
Bin ich jetzt die Tabelle, wir sind ja beide
klar.
Sportredakteure, also wir machen die Tabelle. Dann würde ich schon, glaube ich, Robert Habeck den ersten Platz geben.
Als heiterster?
Ja, ich auch.
Ja, obwohl in all diesem Kummer, der sich oft in sein Gesicht gräbt, muss ich auch schon wieder lächeln, weil dem ist ja, dem sieht man so an.
Ja, gut.
Dem sieht man so an, wie es ihm geht. Das finde ich eigentlich immer ganz schön.
Ja.
Lindner ist für mich so ein bisschen, ich würde sagen, außer Konkurrenz irgendwie. Also, weiß ich gar nicht, ob der an der Sportart überhaupt teilnimmt.
Ja, okay. Und bei Olaf Scholz?
Olaf Scholz hat dieses Potenzial. Maskenhafte.
Aber dahinter ist bestimmt so ein Schalk.
Dahinter ist ganz, ganz viel vielleicht.
Wie findet ihr denn Herrn Lauterbach als heiteren Menschen?
Heiterkeit hat der aber auch nie erfunden, oder? Mir ist komischerweise
Ich würde das, wir sind jetzt beim Bewerten, aber das
bei unserer Wahrnehmung.
Mich stimmt der Lauterbach ja oft heiter. Also wenn ich ihn sehe, so dann muss ich oft lächeln, weil das ist so der Kampf, in dem der steckt immer und diese Haare, die so zu Berge stehen, wo man sagt, also, ja, ist so ein bisschen und Tischtennis auch spielen, Ach ja, ich finde den ganz vergnüglich eigentlich zu sehen. Es ist niemand, der mich aufregt.
Mir fiel komischerweise Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein bei Heiterkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, warum, aber die hat sowas von, ach komm, ihr gönnt mich alle mal. Also ich habe ein paar Kinder großgezogen, ich bin schon Oma, Christian Lindner könnte mein Sohn sein. Ja. Was wollen die eigentlich alle von mir? Also ja. die hat sowas Leichtes. Vielleicht ist das auch, ja, keine Ahnung, so ein Fetisch von mir, so ein
ja,
Geheim.
Ich,
also,
ja,
also
weiß ich auch nicht. Ja.
Frauen mit grauen Haaren machen mich einfach total wuschig. Ach Schatz.
Was für ein Glück.
Ja, ist das nicht eine heitere Runde hier. Aber nochmal, fällt euch ein heiterer Politiker ein?
Also,
finde Herbert Weder konnte auf eine sehr bizarre Art heiter sein. Aber vielleicht ist das auch das falsche Metier.
Naja, ich meine, wir haben ja diesen Fall Armin Laschet.
Guter Punkt.
Tatsächlich ein so dieses Aachener und
ja, katholisch.
Und der ja tatsächlich den großen Fehler gemacht hat, tatsächlich in schwierigen Zeiten einmal heiter zu sein. Es hat ihn dann die Kanzlerschaft gekostet, weil er im Ahrtal, als diese Katastrophe hereinbrach, im falschen Moment gelacht hat und dabei auch noch eben abgebildet wurde, weil ihm der örtliche Landrat irgendwas Lustiges, das habe ich erst mühsam nachrecherchieren müssen, dass der örtliche Landrat ihm in diesem Moment eine witzige Bemerkung gemacht hatte und er hatte halt gelacht und
dafür hätte man ihn doch eigentlich mit absoluter Mehrheit zum Kanzler wählen
ja, aber
müssen.
Das hat uns dann, also natürlich hat es die meisten Menschen in diesem Urteil bestätigt, dass sie sowieso über den Laschet hatten, dass er so ein Bruder Leichtfuß, der nimmt diese Dinge nicht ernst genug und so weiter und so weiter. Das hat die Menschen bestätigt, deswegen war der Rest seines Wahlkampfes ja nur noch eine Dauerentschuldigung und das hat mich, man kann über das ja denken, was man will, aber für mich war es so ein bisschen, na gut, der hat halt im falschen Moment gelacht und vielleicht können wir jetzt ja wieder über die wirklichen Probleme reden, die uns hier im Land beschäftigen und diese wahnsinnige, verbissene Aufregung darüber, die ja eigentlich möglicherweise für was anderes steht. Ich weiß aber noch nicht so genau für was, aber das ist das eigentliche Problem in meinen Augen. Mhm. Ja. Das eigentliche Problem in meinen Augen ist, dass wir uns heute von 0 auf 100 in Höchstgeschwindigkeit in rasende Wut begeben können. Das gleiche Phänomen hat man ja bei diesen beiden jungen Leuten, die zur Klimawiderstandsszene eben gehörten und die dann aber, ich weiß nicht, auf die Philippinen oder nach Bangkok oder so geflogen sind, wo ich sagen würde, ja okay, also sind halt junge Leute, die sind widersprüchlich, war ich auch in der Zeit, kenne ich viele, muss man jetzt nicht so schlimm finden. Das ist die Haltung, die mir fehlt und die wäre ja vielleicht dass man diese Dinge ein bisschen leichter nimmt und sich dann den tatsächlichen Problemen zuwendet. Wir regen uns ja immer über Sachen auf, die nicht das eigentliche Problem sind.
Ja,
ja,
genau.
Ich möchte mit zwei Studien kommen, auch wenn das eigentlich dein Job ist.
Ja.
Wo du gerade über junge Leute geredet hast, ich weiß nicht mehr, das ist immer schlecht, wenn man Studien zitiert, Entschuldigung, Herr Lauterbach, ich weiß die Quelle nicht mehr ganz genau, aber die Songs von Singer-Songwriterinnen, also jungen Musikerinnen, die eigene Texte machen, sind in den letzten 20 oder 30 Jahren signifikant trauriger, ernster geworden. Also das Leichte, das Heitere scheint offenbar aus der populären Musik entschwunden zu sein. Das heißt nicht, dass es nicht wiederkommen kann, aber das scheint, also wenn man das als Abbild von Gesellschaft oder auch von Stimmung in der Jugend nimmt, mir erzählte neulich Julia Reuschenbach hier von der Freien Universität in Berlin, interessanterweise, das Gefühl der Selbstwirksamkeit junger Menschen ist in Deutschland am niedrigsten. Also das Gefühl, ich kann irgendetwas ausrichten. Täuscht mich mein Eindruck oder sind die jungen Menschen, so wenig man das verallgemeinern kann, weniger heiter? Ist dieses letzte Generation, die Welt geht unter, ihr hinterlasst uns hier einen Müllhaufen? Ist das so ein, nimmt das unserem Nachwuchs die Heiterkeit?
Ja, ich glaube, da ist viel dran, weil wenn es einen Generationskonflikt gibt, haben wir lange Zeit irgendwie sogar beklagt, dass es den nicht gibt, dann liegt er da. Es ist tatsächlich beobachtbar, glaube ich, dass die jüngere Generation der Älteren vorwirft, ihr seid zu leichtlebig mit der Welt umgegangen, ihr habt euch keine Gedanken über die Folgen eures Handelns gemacht, und die dem also mit einem tiefen Ernst begegnen, ja. Und das ist, glaube ich, richtig, ja, dass es da eine Generationsverschiebung gibt.
Aber es ist ja nur, wir reden ja jetzt nur über Deutschland, es ist ja nicht so, dass in anderen Ländern das auch so, also auch in der Jugend so, die Jugend so wahrgenommen wird, oder? Auf jeden Fall habe ich mich gerade gefragt, ob das vielleicht auch zusammenhängt, also mal abgesehen von unserer Geschichte, auch mit so einem Sozialstaat, also wenn der Staat einem ganz viel abnimmt, das wird ja jetzt weniger, aber ganz lang, ganz viel eigentlich was abnimmt, dass ob man dann nicht auch in so einen Moment kommt, wo man eigentlich in so einer Handlungsunfähigkeit ist.
Und das heißt, je mehr du dich objektifiziert fühlst, also quasi Opfer bist, desto weniger heiter bist du, weil du nicht selbst.
Weil dir ganz viel abgenommen wird, kommst du gar nicht in so einen Aktionismus, also zu sagen.
Ins Handeln. Aber was hat das mit Heiterkeit zu tun?
Das hat insofern was mit Heiterkeit zu tun, als dass, wenn ich passiv bin die ganze Zeit und mich als Opfer betrachte,
ja, okay,
dann ist die Welt, die ich wahrnehme, nicht unbedingt heiter und leicht.
Und die Selbstwahrnehmung auch nicht.
Und die Selbstwahrnehmung auch nicht, genau.
Also ich meine, wir haben es ja heute so mit so einer Weltuntergangsstimmung manchmal zu tun. Ja, Menschen haben das Gefühl, dass diese ganzen Klimaveränderungen dazu führen, dass die Welt am Ende ist, dass sie untergeht. Wenn man ein bisschen älter ist, dann weiß man, dass es diese Stimmung immer gegeben hat, dass die Menschheit begleitet ist von apokalyptischen Stimmungen. Das ist also eigentlich nichts Neues. Das haben wir immer gehabt und vielleicht ist das ein Punkt auch zu sagen, ja, erstens ist es nicht neu, also das heißt nicht, dass man die Dinge nicht ernst nehmen muss, aber man sollte sich vielleicht nicht darin verlieren. Und zweitens geht es vielleicht weniger um den Weltuntergang als um die Angst vor den massiven Veränderungen, die uns mit Sicherheit gegenüberstehen. Und die Frage ist, und die Angst ist ja sehr berechtigt. Es wird diese massiven Veränderungen geben. Es muss sie geben. Und die Frage ist, wollen wir uns in dieser Angst jetzt verlieren? Oder ist nicht gerade das eine Zeit, in der man sich bewusst werden sollte, was den Menschen eigentlich ausmacht? Und dazu gehört nun mal, seine Fähigkeit zur Heiterkeit. Ja. Also wir haben diese Fähigkeit und wir sollten uns daran erinnern. Und das halte ich eben für wesentlich. Ich beschäftige mich ja als Autor weniger mit gesellschaftlichen Zuständen als mit dem einzelnen Menschen. Also es geht ja immer für mich um den einzelnen Menschen. Wie gehen wir als Einzelne eigentlich um mit der Welt? Und das ist tatsächlich eine Möglichkeit.
Also was ich spannend finde oder was ich gerade so gedacht habe, ist, dass die Heiterkeit ja etwas Verbindendes auch hat. Und das macht uns ja eigentlich auch wieder zu Menschen. Dass wir, also ich sag mal dieses Wort, ich weiß nicht, ob das passt, aber Galgenhumor gibt's ja auch. Ja. Also eigentlich in Situationen, wo es eigentlich gar nichts zu lachen gibt, zusammen zu lachen, auch um so eine Situation aufzulösen. Also das hat
Gegenthese. Okay. Ich glaube, Heiterkeit, das Wesen der Heiterkeit ist, das kann man für sich alleine. Also das kann ich auch. Ja, aber für viele andere Sachen brauche ich so die anderen als Spiegel, als Resonanz, als Publikum, wie auch immer.
Aber es ist ansteckend. Heiterkeit ist ansteckend, oder nicht? Da bist du doch auch wieder in einer sozialen Fähigkeit.
Was den Galgenhumor angeht, es gibt diesen schönen Witz, den Sigmund Freud erzählt. Ob es in seinem Aufsatz über den Humor oder in dem Buch über den Witz erzählt, jedenfalls dieser der Witz von dem Verbrecher, der am Montag zum Galgen geführt wird und auf diesem Weg sagt, die Woche fängt ja gut an. und das ist das, und an diesem Beispiel versucht Freud ja zu erklären, was Humor ist, nämlich eine trotzige Haltung dem Schicksal gegenüber, ja. Sich nicht in diesem Schicksal zu ergeben, sondern ihm tatsächlich sozusagen auch in so einer extremen Situation noch was abzugewinnen, ja, und zu sagen, ja, das ist jetzt das Ende, aber ich finde, da gibt's trotzdem immer noch was Lustiges da dran, ja. Es gibt da diesen anderen Witz, wie der auf dem elektrischen Stuhl sitzt und der Gefängnisdirektor zu ihm sagt, ob er noch einen letzten Wunsch habe, und er sagt zu ihm, ja, wenn Sie bitte meine Hand halten können. So Beispiele für wie der Humor in welche Rolle er in solchen Situationen auch dem Tod gegenüber noch spielen kann.
Ja. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch immer der, wie blicke ich selber drauf, weil von Charles Dickens ist überliefert, der hat gesagt, der Humor nimmt die Welt hin, wie sie ist, sucht sie nicht zu verbessern und zu belehren, sondern mit Weisheit zu ertragen.
Ich sinne gerade über einen Witz, so der elektrischen Stuhl und Ökostrom kombiniert. Ich versuche gerade so einen Robert Habeck-Witz daraus zu machen, aber ich bin noch nicht ganz am Ende. Aber es
unbedingt auch.
Hat was. Aber in deinem Buchtitel ist das Wort Ernst, ne? Also wie wichtig uns der Ernst sein sollte. Eben hast du aber auch gesagt Angst. Was ist denn jetzt der Endgegner der Heiterkeit? Ist das Angst oder Ernst oder sind Ernst und Angst Geschwister?
Nein, also man muss ja vor dem Ernst des Lebens nicht unbedingt Angst haben, aber wir haben sie nun mal. Also Angst schon, ist ja, ne? Erstmal was jeder gelernt hat, der mal eine Psychotherapie oder eine Analyse gemacht hat, dass etwas ist, was nun mal einfach da ist. Also das kann man ja nicht wegleugnen, nicht wegreden oder sowas. Wenn man Angst hat, hat man Angst und die Frage ist, was macht man damit? Da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, musst halt heiter sein.
Ja, damit sei doch mal gut drauf.
Ich kitzel dich mal ein bisschen.
Ja, genau.
Ich kitzel dich.
Ja, genau. Kitzel, ja,
das kann man machen, dann lacht man eine Weile, aber dann ist der Ernst so immer noch da.
Ja.
Der verschwindet ja nicht. Und ich glaube, die Herausforderung liegt in einem selbst, zu akzeptieren, da helfen keine Tabletten, da helfen keine plötzlichen Dinge, keine Schalter, die irgendwie umgelegt werden, da wird nicht plötzlich irgendwas anders. Da hilft nur, sich selbst ernst zu nehmen und sein eigenes Leben anzuschauen und zu sagen, ja, aber was ist denn in diesem Leben vielleicht drin? Was hat mich heiter gestimmt? Was hat mir geholfen im Leben? Was finde ich schön an diesem Leben? Was tröstet mich? Was mag ich am Leben? Also ist vielleicht auch in so einer materiellen Hinsicht ernst zu nehmen und zu genießen auch. Und ich glaube, darauf muss man sich besinnen, dass man sagt, ja, was kann ich tun? Also ich habe in einer Situation, wo ich tatsächlich in einer sehr, sagen wir mal, vorsichtig melancholischen Stimmung war, bin ich aus dem Bauernhaus gegangen, in dem wir uns im Winter oft aufhalten, und im Frühjahr, und bin rausgegangen und habe so ein Spaziergang über die im Frühling so erwachende Bergwiese gemacht. Bin so eine Stunde lang gegangen, habe mich konzentriert auf die Regenwürmer, die ich da gesehen habe, auf die Insekten, auf die Pflanzen, auf das Bächlein, das da runter plätscherte, und was da passiert ist dabei. Und das führt ja zu einem Zustand, den man Selbstvergessenheit nennen könnte. Man lässt plötzlich diese ganzen Quälereien hinter sich, man lässt auch dieses irgendwie vom Alltag schundene Ich hinter sich, das meint ja der Begriff Selbstvergessenheit, und das sind die Dinge, die kann man auch anderswo finden, die kann man vielleicht im Sport finden, die kann man in der Musik, in der Kunst finden, was weiß ich, das ist bei jedem anders, und sich zu besinnen darauf, was ist es für mich, ja, was bedeutet es für mich, wo finde ich diese Möglichkeiten? Und das ist das, worauf es, glaube ich, letztlich ankommt.
Und das ist Achtsamkeit oder Gewahrsam.
Ja, und ein bisschen Flow auch, ne? Flow, diese Selbstvergessenheit, ja, also gut, Ort und Zeit.
Das zahlt da ja alles ein, darüber schreibe ich, habe ich ein Buch geschrieben. Ja. Aber das Tatsächliche ist das Gewahrsein, und da bist du im Hier und Jetzt. Und wenn du im Hier und Jetzt bist und in dem, was in diesem Moment, im Augenblick passiert, was ja ist, wenn du über eine schöne Wiese gehst im Frühling und das Bächlein rauscht, dann bist du raus aus Katastrophengedanken, die vielleicht in die Zukunft oder die vielleicht in die Vergangenheit normalerweise. Also unser Gehirn ist eigentlich eher immer damit zugange, was muss ich jetzt nachher noch machen oder was belastet mich da von gestern noch? Ja. So. Und aber in diesem Moment, wo du über so eine Bergwiese gehst und wirklich nur auf den kleinen Regenwurm achtest, bist du im Hier und Jetzt und im Moment. Und das ist das letztendlich das Geheimnis, um aus Ängsten auszusteigen. Mhm. Ja, also jetzt, ich rede jetzt von Alltagsängsten, ich rede jetzt nicht von ganz dollen Ängsten, aber so aus, ja, Katastrophengedanken auszusteigen und wieder in den Moment zu kommen, und dann bist du am Leben.
Ja, für mich ist ein ganz entscheidender Punkt, nicht in diesen Rezepten zu denken, also zu sagen, ja, du musst achtsam sein oder so. Ja, aber was ist achtsam? Das muss jeder eben tatsächlich mal für sich selbst herausfinden. Mhm. Was ist das denn in meinem Fall? Das kann ja eine Bergwiese sein. Meinetwegen kann es aber auch die Briefmarkensammlung sein, in der man sich verliert.
Kann auch ein Abwasch, ja,
oder
sein.
Literatur oder weiß der Deibel was, ja. Da gibt's tausend individuelle Möglichkeiten. Und das ist das, was Menschen heute, glaube ich, oft so ein bisschen vergessen, dass es diese Individualität ist, auf die man sich da auch besinnen muss. Mhm. Und nicht, das ist wohl so bei meinen Büchern, die Leute manchmal sagen, ja, aber wo ist denn hier erstens, zweitens, drittens, was muss ich denn nun machen?
Ja.
Da fängt der Fehler an. Da fängt der Fehler an.
Ja. Würdest du Heiterkeitsworkshops geben, so am Wochenende, so heiter in 48 Stunden?
Ja, genau.
Oder? Und noch eine App dazu vielleicht. Ja, Newsletter.
Haufen Geld damit verdienen.
Ja,
ich könnte einen Haufen Geld damit verdienen, aber glücklich würde es mich nicht machen.
Ja, aber reich.
Ja, ja, okay.
Schadet ja auch nichts.
Da muss man die Entscheidung dann treffen, ja.
Zum Schluss möchte ich einen Heiterkeitstest mit euch machen, weil heute, ja, ihr habt das dummerweise wahrscheinlich auch schon gelesen. Auf der ersten Seite der Süddeutschen stand ein Beitrag, der eine sehr interessante Frage diskutiert. Paare, die lange zusammen sind, haben ja mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Zufriedenheits- oder Glücklichkeitslevel. Also der eine ist ein bisschen vielleicht auch heiterer als der oder die andere. Die entscheidende Frage ist, über die Jahre nähert sich der Unheiterere dem Heitereren an oder umgekehrt? Also sinkt die Paarstimmung auf das schlechtlaunige Level, das der untere vorgibt, oder hebt man sich hoch? Axel hat.
Das wurde als Frage formuliert, oder?
Das ist jetzt von mir als Frage formuliert. Ich sage dir hinter das Ergebnis. Ich sehe an deinem leicht vorsichtigen Grinsen, dass du nicht ganz sicher bist, was du antwortest.
Nee. Tatsächlich.
Das kriegst du so, wenn du nach Hause kommst.
Nee, aber tatsächlich würde ich jetzt mal spontan, würde ich mal behaupten, dass man nach oben gezogen wird. Also, dass der Heiterere einen mitnimmt.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum natürlich viele Menschen, die sehr unheiter sind, sich vielleicht auch oft einen Partner suchen, der ein bisschen mehr Talent dazu hat. Ja.
Mhm. Widerspreche aber deiner These, dass es ganz gut ist, wenn es aus einem selber rauskommt und man es nicht bei anderen als Serviceleistung abfragt.
Also es wäre gut, wenn man es selber schafft, aber wenn man es nicht selber schafft, dann Okay, dazu heiratet man ja.
Suse, was glaubst du?
Ich glaube das auch so, aber wenn ich mich jetzt so angucke, auch wenn du wahrscheinlich jetzt komisch gucken wirst, ich habe das Gefühl, ich bin heiterer geworden über die letzten 32 Jahre oder wie lange sind wir jetzt zusammen?
Schatz, es ist interessant, wie du diese Frage beantwortest, beantworten.
Ich glaube tatsächlich, dass der positivere, heitere den anderen mitziehen kann.
Ja, der Negativity-Bias, den wir alle kennen, ist leider sehr, sehr stark und es ist genau umgekehrt. Also es wird sich runtergezogen. Die gute Nachricht dabei ist, dass die Zufriedenheit aber steigt.
Im Alter, ja.
Nein. Wenn dieses Level sich auch, wenn es sich nach unten eingependelt hat, sind trotzdem beide glücklicher. Weil so ein permanenter Unterschied, der sorgt für Unfrieden. Wenn einer immer gut drauf ist oder sie und der andere so rumkrummelt, das hat ein hohes Dehalterisierungspotenzial.
Man ruft sich auf eine gemeinsame Stimmung ein.
So genau. Ja.
Das ist aber interessanterweise und dazu, fällt mir auch eine Studie ein, von der ich neulich gehört habe und Frau Judith Mangelsdorf, meine Positivpsychologin, die mir da quasi meine Ausbildung ermöglicht hat, die hat eine Studie gemacht und hat Menschen in Asien mit westlich orientierten, ich glaube es waren Amerikaner, verglichen. Und dieser Negativitätsbias ist tatsächlich nur im Westen zu finden und nicht in Asien. Das fand ich ganz interessant. Also die haben eine andere Art der Bewertung. Und dementsprechend glaube ich, und ich glaube sowieso immer nicht an Mittelwerte und Durchschnittswerte, dass das vielleicht sein kann für diese kleine Stichprobe, die da in der Studie eine Rolle gespielt hat, dass das aber nicht ein allgemein...
Ich wollte auch gar nicht so ernst werden.
Ja, zusammen
so, ja, ich habe es ja echt mit Profis zu tun.
Aber ich habe am Ende immer
Stopp. Ja? Wir waren mit dem Test noch nicht vorbei. Die entscheidende Frage ist ja, wie reagiert ein heiteres Paar auf diese Information? Weil du warst jetzt gerade prototypisch, ne? Du hast ja sofort gedacht, wie antworte ich jetzt und versuche es irgendwie in meine persönliche, zumal der Partner jetzt hier auch noch mit am Tisch sitzt und so. Man könnte es ja ganz wunderbar als Streitobjekt nehmen und sagen, sag ich schon seit 20 Jahren, deine Kacklaune hat mein Leben versaut. Ja, also da ist ja viel Schönes drin in dieser Studie. Ja, sehr, sehr viel Unterhaltungspotenzial. Wie hätte Loriot darauf reagiert, auf so eine Studie? Also, dass eigentlich der miesepetrigere sozusagen die Stimmungsvorgabe.
Loriot hat ja darauf reagiert.
Oder so,
ohne sie zu kennen. Ja. Weil viele seiner Sketches sind ja genauso. Am Schluss.
Also die Frage ist halt, und das wäre für mich der Haushaltstipp. Also ich bin ja immer so, ich bin ja so ein Service-Typ, ich brauche immer 3 Schritte zur Heiterkeit. Ne? Ich kann so eine Studie lesen und total schlecht draufkommen. Ich kann so eine Studie lesen, aber auch sehr belustigt sein. Und das ist meine Entscheidung letztendlich. Ja. Also dieses Viktor Frankl zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Ich lese das und dann habe ich 3 Sekunden Zeit oder Sekunden Zeit, selber zu entscheiden, finde ich das lustig oder nehme ich das als Zaunlatte für den nächsten Terror?
Ja, da ist tatsächlich was dran, weil ich bin ja mit dieser Aufgabe ständig konfrontiert, weil ich schreibe ja diese wöchentliche Kolumne da im Magazin der Süddeutschen Zeitung und da bin ich ja genau mit sowas immer konfrontiert. Ich muss mir ein Thema suchen für diese Kolumne und die Aufgabe ist tatsächlich, ist ja keine Kolumne, an deren Ende man in Tränen ausgebrochen sich mit der Süddeutschen Zeitung das Gesicht abwischt, sondern man soll ja...
Das ist das Magazin, das Papier ist auch nicht sehr saugfähig, muss man dazu sagen.
Papier vom Magazin ist auch nicht saugfähig genug dazu, aber die Zeitung schon. Aber Digitalabonnement bringt natürlich gar nichts.
Versuch mal ein iPad zu schneuzen.
Ja, ist so
okay.
Wie auch immer. Also jedenfalls da ist tatsächlich die Aufgabe, den Dingen diesen heiteren Aspekt abzugewinnen in dieser Kolumne. Und deswegen bin ich da so ein bisschen drauf trainiert. Ja, ich suche mir dann immer das, was daran zu lachen ist.
Ich stelle mal am Ende unseres Podcasts eine Frage allen und die möchte ich dir gerne auch stellen. Was macht dir Mut?
Mut macht mir, wenn wir jetzt die große allgemeine Situation anschauen, Mut macht mir schon die Fähigkeit des Menschen, Lösungen zu finden und auch finden zu wollen. Und Mut machen mir auch die vielen Leute, die ja einfach, also wir fixieren uns ja immer auf die bösen und schlimmen Menschen, aber es gibt ja viel mehr Menschen, die anständige Leute sind, die sich mit Lösungen beschäftigen und die mir das zum Beispiel oft auch schreiben, wenn ich irgendwas geschrieben habe, was sie berührt. Das ist ja das wahnsinnig Erstaunliche, ist ja, dass ich zum Beispiel, ich bin überhaupt fast nie von Shitstorms irgendwie betroffen. Ich kriege Wellen von positiven, freundlichen Briefen.
Irgendwas machst du falsch in deinem Leben.
Das ist komisch,
geht so nicht, ne? Weiter.
Alle reden immer von Shitstorms, aber ich krieg gar keinen.
Mann. Da wir musst du an die
mal,
Arbeit.
Wir schreiben, glaube ich, Axel mal, oder?
Genau. Hacke, so geht's nicht weiter. Nee, finde ich schön. Die Erfahrung mache ich auch. Also die Lauten sind irgendwie so 20% und die 80 ja. Ziemlich okayen hört man einfach nicht. Lieber Axel, über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das ist ein tolles Buch. Zu Weihnachten dringend verschenken, ja, weil, wie wir gelernt haben, Geld ist nicht alles, aber kann der Heiterkeit durchaus zuträglich sein.
Es hat auch wieder so schöne Formulierungen. Also wir, als wir da gestern drin gelesen haben, waren wir beide auch immer wieder, mussten wir sehr stark lachen und das ist doch eigentlich das Allerschönste, oder?
Wenn, schön, ja, freut mich. Das
wenn
freut
es eine
mich
gute Unterhaltung
sehr, ja.
Auch ist.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke euch. Es war schön mit euch.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.